Bass kast. Und plötzlich macht es Klick. Das Handwerk der Kreativität oder wie die guten Ideen in den Kopf kommen. Wie funktioniert das mit dem berühmten Funken? Woher kommen gute Ideen? Diese Frage stellen sich Kreative seit Jahrhunderten und beantworten sie unterschiedlich. Apple-Gründer und Pixar-Geschäftsführer Steve Jobs setzte zum Beispiel auf die besondere Architektur der in den 1990er Jahren erbauten Pixar-Zentrale. Ein Atrium, ein zentraler Raum mit Cafeteria, Postfächern und Kinosaal, sollte alle Mitarbeiter an prominenter Stelle zusammenbringen und so ihre Ideen sprudeln lassen. Auch Autor Bas Kast beschäftigt sich mit der Frage, woher Kreativität kommt. Die alte Mindmap reichte ihm nicht mehr. Er geht dem Phänomen Kreativität mit Hilfe von Experten und Wissenschaftlern im Selbstversuch auf den Grund. Das Ergebnis? Auch wenn wir wohl nicht alle zu kreativen Superstars werden, können wir mit ein paar einfachen Strategien die Qualität unserer kreativen Leistungen steigern. Denn Kreativität ist auch Trainingssache. Manchmal reicht es schon, seine Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen oder sich Inspiration aus seinem Umfeld zu holen, um neue kreative Denkanstöße zu bekommen. Blink Nummer 1. Die Mischung macht's. Wer kreativ sein will, braucht Übung und Talent. Hast du dich auch schon mal gefragt, warum einige Menschen vor Kreativität nur so sprudeln und andere nicht? Ist Kreativität einfach eine Frage des Schicksals oder der Veranlagung? Und wer sie nicht besitzt, der hat eben Pech gehabt? Eine wahre Flut an Ratgeberliteratur verspricht etwas anderes. Wer kennt sie nicht, die Bücher über diese oder jene Technik, mit der selbst der dröge Buchhalter von nebenan in 0, nichts zum kreativen Superhelden wird? Bisher war das Problem an der Sache mit den Ratgebern allerdings, dass es kaum wissenschaftliche Belege dafür gab, ob die vorgeschlagenen Techniken zur Förderung der Kreativität, wie zum Beispiel Brainstorming oder Mindmapping, auch wirklich halten, was sie versprechen. Doch neuerdings beschäftigen sich Kognitionsforschung und Neurowissenschaften ganz gezielt mit dem Thema Kreativität. Der Großteil der Forschungsarbeiten hierzu entstand erst in den letzten 4 Jahren und ist damit sehr aktuell. Dank der in diesen Arbeiten gesammelten Daten sind Forscher heute in der Lage, empirisch nachzuweisen, welche Faktoren tatsächlich kreativ machen. In der Frage, warum manche Menschen kreativer sind als andere, teilt sich die Forschung dennoch in 2 unterschiedliche Lager. Während die einen angeborene Begabung für entscheidend halten, meinen die anderen, dass Kreativität erst durch Übung erlernt werden muss. Tatsächlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Grundsätzlich stimmt es zwar, dass Kreativität angeboren ist, aber, und das ist die gute Nachricht, wir alle besitzen dieses kreative Gen. Kreativität ist also kein Privileg von wenigen auserwählten Genies, sondern eine grundsätzliche Fähigkeit des menschlichen Gehirns. Um unser kreatives Potenzial voll auszuschöpfen und Meisterleistungen zu vollbringen, bedarf es neben angeborenem Talent allerdings auch jahrelanger intensiver Übung. Dass selbst Genies bis zur Meisterschaft diszipliniert üben müssen, beweist das Beispiel von Wolfgang Amadeus Mozart. Auch sein Können fiel nicht vom Himmel. Stattdessen begann Mozart bereits im Alter von 3 Jahren unter der strengen Aufsicht seines Vaters, der übrigens nicht nur Musiklehrer, sondern auch Vizekapellmeister in Salzburg war, regelmäßig am Klavier zu üben. Um unsere Kreativität zu fördern, müssen wir also trainieren. Dabei hilft es, wenn wir an unsere Grenzen gehen und Experimente wagen. Mehr darüber, wie wir uns für neue Einfälle empfänglich machen und die sprichwörtlichen Musen auf Trab bringen können, erfährst du in den nächsten Blinks. Blink Nummer 2. Lähmende Gewohnheit. Kreativität liebt Abwechslung. Hast du auch schon mal bemerkt, dass dir im Urlaub oder auf Reisen oft völlig unerwartet die besten Ideen kommen? Wenn wir unsere alltägliche Routine durchbrechen, bereichern wir offensichtlich nicht nur unseren Erfahrungsschatz, sondern fördern auch unsere Kreativität. Aber was haben kreative Einfälle mit fremden Orten zu tun? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Alles, was wir erleben, lässt im Gehirn sogenannte Schemata entstehen. Diese gespeicherten Schemata können Räume, Dinge und sogar Verhaltensweisen sein. Solche Verhaltensweisen oder Handlungsschablonen dienen im Alltag dazu, dass wir uns schnell in unterschiedlichen Situationen zurechtfinden können. Sobald wir zum Beispiel ein Restaurant betreten, aktiviert sich in unserem Kopf das Schema Restaurant. Wir erkennen Tische, Stühle, den Kellner und so weiter und wissen sofort, was zu tun ist. Setz dich an einen Tisch und lies die Speisekarte. Auch wenn diese Schemata im Alltag durchaus praktisch sind, haben sie einen großen Nachteil. Sie lassen nur wenig Spielraum für Kreativität. Weil Schemata aber orts- und situationsabhängig sind, können wir sie durch ungewohnte Umstände austricksen. Eine unbekannte Umgebung, eine fremde Sprache oder andere kulturelle Gepflogenheiten helfen dabei, alte Schemata zu hinterfragen und schaffen Raum für neue Gedanken. Reisen ist deshalb wie ein Crashkurs in kreativem Denken. Einen Anhaltspunkt dafür, dass Auslandsaufenthalte unsere Kreativität anfachen, liefert das sogenannte Kerzenproblem. Bei dem von dem Psychologen Karl Duncker entwickelten Kreativitätstest geht es darum, eine brennende Kerze an der Wand zu befestigen, ohne dass dabei Wachs auf den Boden tropft. Die einzigen erlaubten Hilfsmittel sind eine Packung Streichhölzer und eine Schachtel Reißnägel. Eine Untersuchung von 200 Testpersonen durch ein Forscherteam der Business School in Seattle und der Northwestern University in den USA zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit, das Kerzenproblem zu lösen, umso stärker wächst, je mehr Zeit die Testkandidaten im Ausland verbracht hatten. Wie steht es mit deiner Fantasie? Kannst du das Kerzenproblem lösen oder bist du festgefahren in Schema F und musst die Lösung im Internet nachschauen? Blink Nummer 3. Kreative Pause. Die richtige Mischung aus Entspannung und Konzentration ist entscheidend. Wahrscheinlich kennst du das. Du grübelst ewig über ein scheinbar unlösbares Problem nach, ohne der Lösung auch nur ein winziges Stück näher zu kommen. Erst später, wenn du an etwas völlig anderes denkst, während du vielleicht gerade durch den Park schlenderst oder ein Eis isst oder dir die neue CD deiner Lieblingsband anhörst, macht es plötzlich Klick. Warum ist das so? Aktivitäten, die uns entspannen und gleichzeitig unsere Wahrnehmung stimulieren, öffnen unseren Blick für neue Perspektiven. Auch während einer ruhigen Tätigkeit, wie zum Beispiel einer Pause, schaltet unser Gehirn nicht einfach komplett in den Ruhemodus. Ganz im Gegenteil. Viele der Hirnregionen, die für kreative Gedanken zuständig sind, werden gerade in solchen Phasen erst richtig aktiv. Diese speziellen Hirnregionen kann man als Offline-Netzwerk bezeichnen. Die Psychologin Susanne Ritter von der Universität Nimwegen hat erforscht, was mit unserer Kreativität passiert, wenn unser Offline-Netzwerk, zum Beispiel durch häufiges Tagträumen, stimuliert wird. Das Ergebnis überzeugt. Je besser die Testpersonen bei einem Kreativitätstest abgeschnitten hatten, desto ausgeprägter war auch ihr Offline-Netzwerk. Sobald unser Gehirn wenig zu tun hat, produziert es also kreativere Gedanken. Entscheidend dabei ist allerdings der Wechsel zwischen Phasen konzentrierter Arbeit und Phasen der Entspannung. Aber Achtung! Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass aktive Pausen mit leichten Tätigkeiten, also zum Beispiel ein Spaziergang, unserer Kreativität deutlich besser bekommt als vollkommen passives Nichtstun. Der Tagesablauf des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Mischung aus konzentrierter Arbeit und aktiven Pausen. Anstatt darauf zu warten, dass ihn die Muse küsst, hilft der Schriftsteller seiner Kreativität lieber mit einem strikten Zeitplan auf die Sprünge. Er steht um 4 Uhr morgens auf, arbeitet 5 Stunden und geht am Nachmittag zur Entspannung joggen oder schwimmen. Es ist wie bei dem Prinzip von Yin und Yang. Nur wenn sich Konzentration und Entspannung die Waage halten, können unsere kreativen Kräfte fließen. Dabei hilft uns ein regelmäßiger Tagesablauf mit eingebauten Pausen, in denen wir allerdings lieber in den Park gehen sollten, als uns auf die Couch zu legen. Blink Nummer 4. Originalität und Kreativität sind zwei Paar Schuhe. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum Kinder zwar oft die blühendste Fantasie besitzen, aber trotzdem nur Erwachsene zeitlose Werke wie die 9. Sinfonie schreiben können. Die Antwort liegt in dem Unterschied zwischen Originalität und Kreativität. Gute Ideen allein sind erst die halbe Miete. Um langfristig kreative Spitzenleistungen zu vollbringen, braucht es auch das nötige Handwerkszeug. Zwar kann auch ein Kind ein sehr originelles Bild von einem Gott oder einem Engel malen, aber für das Fresko, die Erschaffung Adams, brauchte der italienische Künstler Michelangelo dann doch mehr als nur Farbe und eine kreative Idee. Bevor Michelangelo in der Lage war, das Fresko an die Decke der Sixtinischen Kapelle Roms zu malen, verbrachte er Jahre damit, seine handwerklichen Fähigkeiten auszubilden. Der Psychologe Carl Anders Ericsson hat in wissenschaftlichen Studien untersucht, wie lange man üben muss, um in einem beliebigen kreativen Bereich die Spitze zu erobern. Das Ergebnis seiner Forschung ist die sogenannte 10-Jahres-Regel. Mindestens 10 Jahre dauert es, bis man kreative Spitzenleistungen vollbringen kann. Auch wenn 10 Jahre Übung auf den ersten Blick eine sehr lange Zeit sind, gibt es eine gute Nachricht. Ausdauer und Durchhaltevermögen sind keine angeborenen Eigenschaften, sondern erlernbar. Die New Yorker Psychologin Carol Dweck fand in einer Studie heraus, dass das Durchhaltevermögen von Kindern davon beeinflusst wird, wofür sie gelobt werden. Die Psychologin testete 2 Gruppen von Kindern im Alter von 10 Jahren mit IQ-Aufgaben. Nach der ersten Testrunde wurde die eine Gruppe für ihre Klugheit, die andere für ihren ausdauernden Einsatz gelobt. In der darauffolgenden Runde bekamen dann beide Gruppen so schwierige Aufgaben, dass sie an der Lösung scheitern mussten. Wie sich herausstellte, waren die Kinder, die für ihr Durchhaltevermögen statt für ihren Erfolg gelobt worden waren, nach dem Scheitern motivierter. Sie interpretierten ihren Misserfolg nicht als Mangel an Talent, sondern nahmen ihn als Anlass, weiterzuüben. Wie bei einem guten Essen besteht auch das Erfolgsrezept für Kreativität aus mehreren Zutaten. Originelle Ideen sind nur die Basis. Damit sie sich entfalten können, braucht es außerdem reichlich Ausdauer und eine große Portion Übung. Blink Nummer 5. Kreatives Miteinander. Arbeitsort und Gruppenzusammensetzung sind entscheidend. In unserer Vorstellung ist kreatives Genie meist an einzelne herausragende Persönlichkeiten gebunden. Doch die Realität sieht anders aus. Tatsächlich übertrifft die Zusammenarbeit in der Gruppe in Sachen Kreativität bei weitem das kreative Potenzial von Einzelkämpfern. Generell gilt dabei das Motto: Je größer die Gruppe, desto besser. Wenn Menschen in gutem Teamwork zusammenarbeiten, finden sie bessere Lösungen. Allerdings nur, wenn diese Menschen auch soziale Kompetenzen haben. Besteht die Gruppe allein aus Selbstdarstellern und Narzissten, wirkt sich das hemmend auf die kreative Gruppenleistung aus. Ein Team von Stars ist eben nicht dasselbe wie ein All-Star-Team. Vor allem Frauen tragen viel zur Gruppendynamik bei, denn bei ihnen gilt die soziale Intelligenz als besonders ausgeprägt. Eine groß angelegte Studie des MIT Center for Collective Intelligence aus den USA mit knapp 700 Testpersonen hat gezeigt, dass der Frauenanteil in einer Gruppe eine entscheidende Rolle spielt. Die US-Wissenschaftler testeten zunächst die Fähigkeiten sämtlicher Personen einzeln und teilten sie anschließend in Gruppen auf, in denen sie dann gemeinsam IQ-Tests lösen sollten. Das Ergebnis war, dass Gruppen mit einem Frauenanteil von 80% im Schnitt die besten Leistungen erzielten. Ein zweiter entscheidender Faktor zur Förderung der Kreativität von Gruppen ist der Arbeitsort. Je größer hier die Möglichkeiten zur sozialen Interaktion sind, desto kreativer werden die Mitarbeiter. Konkret heißt das, dass das Arbeiten auf demselben Stockwerk und gemeinsame Räumlichkeiten, wie zum Beispiel eine zentral gelegene Cafeteria, den Kontakt mit den Kollegen fördern und die gemeinsame Ideenentwicklung unterstützen. Soziologen der University of Michigan untersuchten in 2 der Universitätsgebäude, inwieweit die räumliche Nähe zu den Kollegen zum kreativen Ideenaustausch beiträgt. Das Ergebnis war eindeutig. Arbeiten 2 Wissenschaftler in demselben Gebäude, steigert das die Chance auf eine Zusammenarbeit um 33%. Forschen sie darüber hinaus sogar auf derselben Etage, steigt die Wahrscheinlichkeit von Teamwork auf 57%. Ein ausgewogen besetztes Team und eine zur Kommunikation einladende Architektur sind also 2 ausschlaggebende Wegbereiter für kreative Einfälle bei der Arbeit. Wie aber findet man sein persönliches Spezialgebiet, in dem man sich kreativ entfalten kann? Blink Nummer 6. Kreative Nische. Um dein Ideenpotenzial voll auszuschöpfen, solltest du deinen persönlichen Neigungen folgen. Warum hat Mozart eigentlich keine Bilder gemalt und Michelangelo keine Musik geschrieben? Die Antwort ist offensichtlich, weil es nicht ihr Fachgebiet war. Oder würdest du einen Sternekoch mit der Entwicklung eines neuen Computerprogramms beauftragen oder dir von einem Formel-1-Rennfahrer dein Hochzeitskleid schneidern lassen? Auch ein kreatives Genie kann nicht in allen Bereichen glänzen. Der wichtigste Schritt zu einer erfüllten kreativen Lebensweise besteht deswegen darin, deinen natürlichen Begabungen zu folgen und dabei deine kreative Nische zu finden. Selbst Charles Darwin, der weltberühmte Naturwissenschaftler und Begründer der Evolutionstheorie, hatte bereits zahlreiche Misserfolge hinter sich, bevor er endlich seine große Leidenschaft, das Entdecken und Beschreiben von Naturphänomenen, entdeckte. Die Schule verließ er frühzeitig, sein Medizinstudium langweilte ihn zu Tode und als sein Vater ihm eine Ausbildung als Pfarrer empfahl, empfand Darwin das als vergeudete Zeit. Erst bei einer Weltumsegelung entdeckte er seine Leidenschaft für die Beobachtung der Artenvielfalt auf der Erde. Darwins Werdegang ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass wir unsere Leidenschaft erst durchs Tun finden. Oft müssen wir viele unterschiedliche Dinge ausprobieren, bis etwas unser kreatives Feuer entfacht. Häufig sind es Schnittstellen zwischen verschiedenen Tätigkeitsfeldern, die noch unentdeckte Möglichkeiten bereithalten. Ein Beispiel für eine zunächst unwahrscheinlich erscheinende neue Nische ist zum Beispiel die Molekularküche, die aus der Verschmelzung von Physik und Kochkunst entstanden ist. Auf der Suche nach der eigenen Nische hilft es, möglichst viele unterschiedliche Berufserfahrungen zu sammeln, egal ob durch kleine Jobs neben dem Studium oder etwa Praktika. Kreativität ohne Leidenschaft ist wie ein Vogel ohne Flügel. Er kann sich noch so viel Mühe geben, aber der Vorsatz allein reicht nicht zum Fliegen. So ähnlich ist es auch bei uns. Die Grundlage für jedes kreative Dasein ist das Auffinden der eigenen Nische. Nur so kann uns die Leidenschaft beflügeln. Danke, dass du dir unsere Blings zu dem Buch »Und plötzlich macht es Klick« von Bast Kast angehört hast. Im Kern geht es darum. Kreativität ist nicht nur Genies vorbehalten, sondern gehört zur Grundausstattung jedes Gehirns und kann mit genug Übung und Durchhaltevermögen erlernt werden. Allerdings müssen wir unserem Gehirn bei der Ideenfindung helfen, indem wir eine Tätigkeit wählen, die Spaß macht und uns häufiger neue Umgebungen, Pausen und Inspirationsquellen suchen. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Und plötzlich macht es Klick« und teile deine Gedanken mit uns. Danke!